Deutschlandfunk. Hintergrund.
Fracking in unkonventionellen Lagerstätten. Diskussionen um eine verbotene Fördermethode. Eine Sendung von Werner Nording.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die EU-Sanktionen gegen Moskau. Das Ausbleiben von russischem Erdgas. Deutschland sorgt sich um seine Energieversorgung. Damit ist die Debatte um heimisches Erdgas und das Fracking in unkonventionellen Lagerstätten neu entbrannt.
Ja, das ist natürlich der Hintergrund, dass wir sehen, dass wir uns unabhängiger von Gasimporten machen müssen. Nur gehe ich davon aus, dass wir längerfristig auch noch auf Gas angewiesen sein werden.
So Stefan Birkner, FDP-Parteivorsitzender und Fraktionschef in Niedersachsen. Die FDP möchte daher das generelle Verbot auf den Prüfstand stellen.
Und deshalb ist es nach unserer Einschätzung sinnvoll, sich auch mit den Potenzialen der heimischen Ressourcen intensiv zu befassen. Zumindest muss man es im Vergleich mit einbeziehen, bevor man einfach, ich sag mal, LNG und damit auch Gas aus den Vereinigten Staaten, etwa Fracking-Gas, oder auch aus dem arabischen Raum bezieht.
LNG steht für Liquefied Natural Gas, ist verflüssigtes Erdgas. Anders als die FDP, die ein Prüfverfahren befürwortet, halten die Grünen Fracking in unkonventionellen Lagerstätten, also unkonventionelles Fracking, für gefährlich und lehnen die Technologie entschieden ab. Jan-Niklas Gesenhus, umweltpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion.
Ich bin dagegen, weil es nach wie vor eine Hochrisikotechnologie ist, mit hohen Risiken für das Wasser, mit großem Beseitigungsaufwand auch für das Abwasser, mit Risiken für den Boden. Und in der Abwägung haben wir deutlich bessere Möglichkeiten, um auf diese Energiekrise zu reagieren, als Fracking, was im Übrigen erst in 5-6 Jahren überhaupt zur Verfügung stehen würde. Von daher gibt es keine Antwort jetzt auf die akute Lage, in der wir im Moment sind.
In Deutschland sollen riesige Mengen an Erdgas tief im Boden lagern. In Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Baden-Württemberg und vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Schon 2016 hatte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe festgestellt, dass sich theoretisch zwischen 380 und mehr als 2000 Milliarden Kubikmeter heimisches Erdgas fördern ließen. Die heimischen Erdgasvorkommen liegen bei Rügen, erstrecken sich von Hannover über das Münsterland bis an die holländische Grenze und den Oberrheingraben entlang von Frankfurt am Main bis hinunter nach Basel. Bei einem Jahresverbrauch von 100 Milliarden Kubikmeter könnte Deutschland sich damit auf viele Jahre selbst versorgen. Offen bleibt aber, ob die immensen Mengen auch tatsächlich erschlossen werden können. Für die Gaswirtschaft wäre eine Förderung wirtschaftlich interessant. Sie wäre zu einer Probebohrung bereit, so Ludwig Möhring, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geothermie. Er verweist jedoch darauf, dass die Bodenschätze dem Staat gehören. Die Politik müsse daher erst grünes Licht geben.
Die sind verantwortlich, die Bundesregierung insbesondere, aber auch die zuständigen Länderregierungen und Parlamente, für den Umfang, den so etwas haben könnte und sollte. Aber wir können uns vorstellen, halten für denkbar eine Produktion von 10 Milliarden Kubikmetern pro Jahr, gegebenenfalls mehr.
Das wäre also mindestens ein Zehntel dessen, was in Deutschland derzeit verbraucht wird. Bis Erdgas entsteht, dauert es viele Millionen Jahre. Organische Bestandteile werden in gasförmige Kohlenwasserstoffe umgewandelt. Es gibt dreierlei Methoden, Erdgas zu fördern. Am einfachsten ist es, das Gas anzubohren und es fließt allein durch den Lagersteckendruck nach oben, dann in eine Pipeline. Wenn das Gas nach der Bohrung aber nicht von alleine fließt, muss das Gestein aufgebrochen, eben gefrackt werden. Mit hohem hydraulischem Druck wird ein Gemisch aus 95% Wasser, 4% Sand und 1% Chemikalien eingepresst, um Risse, sogenannte Fracks, im Gestein zu erzeugen. Dann spricht man von Fracking. Wenn sich das Gas in weichem Sandgestein befindet, spricht man von Fracking in konventionellen Lagerstätten. Damit hat man seit den 50er Jahren Erfahrung. Wenn sich das Gas jedoch in sehr harten, kleinporigen Gesteinsschichten wie Schiefer befindet, spricht man von Fracking in unkonventionellen Lagerstätten. Diese Technik wird seit 2000 vor allem in den USA angewendet. Weil Schiefergestein Gas viel stärker festhält, muss das Wasser-Sand-Chemikalien-Gemisch bei der Förderung mit viel höherem Druck in den Untergrund gepresst werden als bei der Förderung aus konventionellen Lagerstätten. Dabei können Chemikalien ins Grundwasser gelangen und es verschmutzen. Anders als in den USA, Kanada, Australien, China, Nordafrika und Russland darf unkonventionelles Fracking daher in Deutschland bislang nicht eingesetzt werden. Am Weltmarkt nehme der Anteil generell gefrackten Gases ständig zu, sagt Christoph Hilgers, Geologe am Karlsruher Institut für Technologie.
Das Erdgas, was man in der Welt verbraucht, sind 4.000 Milliarden Kubikmeter pro Jahr und ungefähr 25% von dem weltweit geförderten Erdgas sind Frackinggas. Man schätzt, dass bis 2030 der Anteil hochgeht auf ungefähr 30%, wie ja auch die gesamte Förderung von Erdgas und auch der Anteil von LNG jährlich zunimmt.
Ende Juli hatte auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in der Süddeutschen Zeitung die Ampelregierung in Berlin gedrängt, darüber nachzudenken, die heimischen Gaskapazitäten zu prüfen. Fracking von gestern will keiner, so Söder wörtlich. Und weiter? Aber es ist sinnvoll zu prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gibt. Vor allem in Niedersachsen sieht er große Erdgasfelder. Dabei dürfte der CSU-Politiker unkonventionelles Fracking im Sinn gehabt haben. In Niedersachsen hat Söders Forderung scharfe Reaktionen ausgelöst. Geht's noch? Twitterte der niedersächsische Landeschef Stefan Weil, SPD. Und dann? Lieber Markus Söder, wie wär's endlich mit Windkraft in Bayern? Kabinettsmitglied Olaf Lies, Niedersachsens Energieminister, wurde noch deutlicher.
Unkonventionelles Fracking in Niedersachsen ist tot. Also normale Erdgasförderung, die wird es auch weiterhin in Niedersachsen geben. Aber es gibt zum Beispiel keine neuen Bohrungen in Trinkwasserschutzgebieten. Und wir haben auch vereinbart, dass wir eben das unkonventionelle Fördern, also aus unkonventionellen Lagerstätten wie Schiefergestein, mit im intensiven Einsatz der Frack-Technologie in Niedersachsen nicht zulassen.
Rückblick. 2017 hatte die damalige SPD-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in der Großen Koalition ein bundesweites Verbot des unkonventionellen Frackings durchgesetzt. Ein Jahr zuvor hatte Hendricks auch das konventionelle Fracking unter anderem durch Umweltverträglichkeitsprüfungen verschärft.
Das ist eigentlich das strengste Fracking-Gesetz, das man sich vorstellen kann. Hier steht zum Beispiel der Trinkwasserschutz ganz klar über den wirtschaftlichen Interessen der Gasförderung. Und das war vorher so nicht der Fall.
Mit Verbot und Verschärfungen auf Bundesebene war Deutschland über das hinausgegangen, was die EU-Kommission empfohlen hatte. Letztere spricht sich nicht für ein Verbot aus. Weder für konventionelles noch für unkonventionelles Fracking. Wenn Mitgliedstaaten sich aber für Fracking entscheiden, sollten entsprechende Lizenzen nur erteilt werden, wenn Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit geprüft wurden. Soweit die Empfehlungen auf EU-Ebene. Unabhängig von ihrem restriktiven Gesetz hatte die ehemalige SPD-Bundesumweltministerin aber etwas weiteres festgelegt. In Deutschland sollten 4 Probebohrungen im Schiefer-, Ton-, Mergel- oder Kohleflözgestein erlaubt sein, mit dem Ziel, Wissenslücken beim unkonventionellen Fracking zu schließen. Die Bundesregierung berief in Folge auch eine unabhängige Kommission, die den Deutschen Bundestag in Sachen Fracking wissenschaftlich beraten sollte. Eine 6-köpfige Kommission, bestehend ausschließlich aus Fachleuten der entsprechenden Sachbereiche. 2021 legten die Experten termingerecht ihren Abschlussbericht vor. Der Grund? Per Gesetz war festgelegt worden, dass der Deutsche Bundestag bis 2021 auf der Grundlage des bis dahin vorliegenden Standes von Wissenschaft und Technik entscheiden sollte, ob das Fracking-Verbot für unkonventionelle Lagerstätten in Deutschland weiter gelten sollte. Zu einer Entscheidung aber kam es nicht. Der Deutsche Bundestag beschäftigte sich nicht mit dem Thema und so blieb das Fracking-Verbot automatisch in Kraft. Holger Weiß ist stellvertretender Vorsitzender der Expertenkommission Fracking. Er hält das Hinauszögern einer Entscheidung für keinen Zufall.
Deshalb ist davon auszugehen, wenn man uns nicht fragt, dass man kein Interesse hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Vielleicht hatte auch niemand erwartet, dass die unabhängigen Experten zu dem Ergebnis kommen würden, dass unkonventionelles Fracking heute mit einem vertretbaren Restrisiko möglich sein könnte. Die Fracking-Kommission der Bundesregierung hatte 2019 ihre Arbeit aufgenommen und die internationalen Studien und Analysen zum Fracking weltweit ausgewertet. Dabei untersuchten sie die 3 großen Risiken des Frackings. Das Methanaustritt, das Erdbeben entstehen und das Grund- und Oberflächenwasser verschmutzt werden. Weiß fasst das Ergebnis des Abschlussberichts zusammen.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass in allen drei Risikobereichen es keine speziellen zusätzlichen Risiken gibt im Vergleich zum beispielsweise Fracking von konventionellen Lagerstätten, das in Deutschland ja seit Anfang der 60er Jahre betrieben wird, ohne dass da erhebliche Schäden aufgetreten sind, oder der konventionellen Erschließung von Erdöl-Erdgas-Lagerstätten.
Durch menschliches und technisches Versagen bleibe natürlich auch beim unkonventionellen Fracking ein Restrisiko, so der stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission. Doch mit einer erhöhten Sicherheitstechnik hält Weiß das für beherrschbar. Der Wissenschaftler betont, dass es große technische Verbesserungen gegeben habe. Anders als vor 20 Jahren könnten die Bohrlöcher heute mit einem hunderte Meter langen Betonpfropfen sicher verschlossen werden. Methanaustritte könnten per Satellitenüberwachung sofort festgestellt werden. Die Fracking-Fluide, die verhindern sollen, dass im Bohrloch Bakterien wachsen, seien heute vergleichbar mit Spülmittel, was die Wassergefährdungsklasse angeht. Und der Gefahr von Erdbeben könne man dadurch begegnen, dass man Bohrung, Grundwasser und Bodenbewegungen streng überwache. Auch der Flächenverbrauch sei deutlich zurückgegangen. Deshalb wirbt Weiß für eine Probebohrung. Dann könnten Parlament und Bundesregierung auf der Grundlage weiterer wissenschaftlicher Befunde entscheiden.
Mittlerweile ist die Technik ja sehr viel weiter geschritten. Sie können heute von einer zentralen Bohranlage aus 5 Kilometer in die Tiefe und 10 Kilometer rundherum horizontal eine Lagerstätte erschließen, sodass Sie also nicht 100 Bohrtürme brauchen, sondern nur einen.
Man sehe die technischen Weiterentwicklungen beim Fracking, sagt der grünen Umweltpolitiker Gesen Hus, und die Grünen verschlössen sich keinesfalls der aktuellen Debatte. Weil jede Bohrung aber Tausende an Kubikmetern Wasser verbraucht, sei Fracking in Zeiten akuter Wasserknappheit allein deswegen nicht verantwortbar. Den Abschlussbericht der Expertenkommission im Bundestag zu diskutieren, sei deshalb nicht notwendig.
Wir werden nicht von unserer Seite jetzt nochmal diese Diskussion ins Parlament oder in die Ausschüsse tragen, weil nach wie vor für uns die Fakten auf dem Tisch liegen.
Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ließ mitteilen, das Fracking-Verbot habe sich bewährt. Seine Sprecherin Nicola Kabel führte aus, dass mit dem unkonventionellen Fracking ohnehin frühestens in 3 bis 5 Jahren heimisches Erdgas fließen würde, man damit der aktuellen Krise nicht begegnen könne. Wie Bundeswirtschaftsminister Habeck lehnt auch der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, das unkonventionelle Fracking entschieden ab. Die Klimaschutzbewegung in Deutschland, so Oliver Powalla, Energieexperte vom BUND, werde diese, Zitat, verstaubten Ideen niemals mittragen. Gas setze bei der Verbrennung das klimaschädliche CO2 frei und sei damit kein Beitrag für eine klimaneutrale Zukunft. Außerdem könne durch unkonventionelles Fracking die Umwelt so wörtlich verseucht werden. Er verweist auch darauf, dass aus dem Untergrund radioaktive Stoffe, Arsen oder Quecksilber ins Trinkwasser gelangen könnten.
Natürlich können die Chemikalien auch ausbrechen, natürlich können die Durchleitungen brechen. Es ist nicht völlig klar, dass das Grundwasser nicht beeinträchtigt wird. Niemand weiß genau, was mit den Abwässern dann passiert. Es gibt auch Berichte über Austritte von Arsen und anderen Schadstoffen, die sich dann in der unmittelbaren Nachbarschaft niederschlagen. Diese Risiken sind einfach objektiv da. Da habe ich gerade kein Vertrauen in sozusagen die politische Diskussion, die wir führen, dass das immer ausreichend ernst genommen wird.
Niedersachsen sammelt bereits seit 1961 Erfahrungen mit dem konventionellen Fracking. Bis heute werden 97% des bundesdeutschen Gases in Niedersachsen gefördert. Und bei der Gasförderung ist es wie bei jeder Großtechnologie auch zu Unfällen und Leckagen gekommen. So sind zwischen 2014 und 2018 in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim nahe der holländischen Grenze durch ein verrostetes Rohr mehr als 220 Millionen Liter Lagerstättenwasser unbemerkt ins Erdreich gelangt und haben das Grundwasser verschmutzt. Jahre später hat das Land die Weichen neu gestellt und jüngst einen Bohrloch-TÜV eingeführt, der nach und nach alle 250 aktiven Bohrstellen in Niedersachsen überprüfen soll. Auch in der Samtgemeinde Botel im Landkreis Rothenburg-Wümme, dem Zentrum der deutschen Gasförderung zwischen Hamburg und Bremen, kam es zu Auffälligkeiten. 2014 und 2015 wurde eine erhöhte Anzahl von Krebserkrankungen bei Männern verzeichnet. Auch wenn kein direkter Zusammenhang zur Gasförderung hergestellt werden konnte, habe das Konsequenzen für seine Gemeinde gehabt, sagt Dirk Eberle, parteiloser Bürgermeister von Botel.
Ganz klar, die Menschen hatten Angst, dass die Erdgasförderung unmittelbar dafür verantwortlich ist, dass man krank wird.
Bundesweit haben 2500 Kommunen Resolutionen gegen jede Form des Frackings verabschiedet. Und sollte auch unkonventionelles Fracking in Deutschland erwogen werden, wollen sie wieder auf die Straße gehen. Sollte die Fracking-Debatte in Deutschland noch mehr Fahrt aufnehmen, würde auch Jan-Niklas Gesenhus, umweltpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Widerstand auf politischer Ebene leisten. Für ihn ist die Forderung Söders, über unkonventionelles Fracking nachzudenken, eine Scheindebatte, die davon ablenken soll, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien verschlafen worden sei.
Da erwarte ich zum Beispiel auch von der bayerischen Staatsregierung jetzt mal einen umfassenden Einsparungs- und Effizienzplan für Energie vorzulegen, endlich den Turbo einzuschalten beim Ausbau der Erneuerbaren. Das würde uns jetzt akut in dieser Situation helfen. Fracking tut's nicht. Und im Übrigen sei das auch mal gesagt, es ist auch ziemlich dreist, aus Bayern heraus Fracking im Norden zu fördern und die ganzen Umweltkosten dann dahin zu verlagern, wenn man selber seine Hausaufgaben bei der Energiewende nicht gemacht hat.
Aber auch die Grünen haben in der Energiekrise Entscheidungen getroffen, die hinterfragt werden müssten. Deutschland will das russische Pipeline-Gas in 2 Jahren mit verflüssigtem Erdgas aus den USA und Kanada ersetzen. Dort aber wird es mit der gleichen unkonventionellen Fracking-Methode gefördert, die in Deutschland verboten ist. Zudem kauft das finanzstarke Deutschland auf dem Weltmarkt Gas ein und überbietet dabei andere. Die wiederum müssen dann, um ihren eigenen Bedarf zu decken, verstärkt auf andere Energiequellen ausweichen, wie etwa Kohle. Außerdem gilt, das unkonventionell geförderte Schiefergas muss vor dem Schiffstransport verflüssigt und dann an sogenannten LNG-Terminals wieder in einen gasförmigen Zustand zurückversetzt werden. Beide Prozesse verbrauchen Energie. Hinzu kommen lange Transportwege über das Meer. Unkonventionelles Fracking in Deutschland sei trotz aller Risiken verantwortbar, wenn es fachmännisch ausgeführt werde, sagt daher der Gesteinsphysiker Schilling vom Karlsruher Institut für Technologie. Risiken abzufedern sei letztlich eine Frage des Geldes. Die CO2-Bilanz bei der Förderung eigenen Erdgases dürfte seiner Meinung nach günstiger ausfallen.
Das ist dem Klima wurscht, ob das in Deutschland oder USA in die Atmosphäre kommt. Der Umwelt, wenn man das mal global betrachtet, ist es besser, man arbeitet mit etwas höheren Umweltstandards und es verteuert die Kosten nur unwesentlich. Das heißt, wenn man mit den Fracking-Fluiden, die bekannt sind, und eine geringe Wassergefährdung aufweisen, wenn man die nutzt, dann könnten wir hier umweltfreundlicher, klimafreundlicher und günstiger das produzieren.
Anders als die FDP wollen SPD und Grüne in Berlin unkonventionelles Fracking derzeit nicht auf die Tagesordnung setzen, wohl um sich neben Kohle und Kernenergie nicht noch ein weiteres Reizthema einzuhandeln. Die Gasbranche ihrerseits beklagt, dass die Debatte in Deutschland nicht auf dem aktuellen Stand geführt wird. Richtig ist, mit unkonventionellem Fracking dürfte in Deutschland erst in 3 bis 5 Jahren heimisches Erdgas fließen. So lange dauerten die Vorarbeiten. Probebohrungen, die heute gemacht würden, könnten dagegen eine Entscheidungsgrundlage liefern. Dafür, ob unkonventionelles Fracking in Zukunft eine Option darstellte.
Das war der Hintergrund. Fracking in unkonventionellen Lagerstätten. Diskussionen um eine verbotene Fördermethode. Eine Sendung von Werner Nording. Redaktion Katharina Peetz und Susanne L. Kafif.